Die Reißleine ziehen heißt in der Politik, lass alle Hoffnungen auf bessere Zeiten fahren, mach dich vom Acker, du wirst nicht mehr gebraucht, du bist gescheitert. Freundlich formuliert übernehmen die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur die Verantwortung für das desaströse Abschneiden der Bündnisgrünen bei den Wahlen in diesem Jahr und haben heute die Bühne verlassen. Welchen Gewinn das der Partei bringen könnte, darüber wollen wir reden. Paukenschlag bei den Grünen, Parteispitze tritt zurück, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Es braucht einen Neustart. Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden, es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen.
Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen. Sie können sich vorstellen, dass diese Entscheidung uns nicht leicht fällt, aber sie treffen sie aus Überzeugung. Sie kann ein Baustein sein für die strategische Neuausstellung dieser Partei.
Soweit die Rücktrittsbegründung der beiden und damit herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Helene Bobrowski ist bei uns, stellvertretende Chefredakteurin von Table Briefings. Das ist eine digitale Medienplattform hier in der Hauptstadt. Zugeschaltet ist uns Professor Lothar Probst, Politikwissenschaftler und Mitglied in der Grünen Akademie der Heinrich-Böll-Stiftung. Anna Lehmann ist Leiterin des Parlamentsbüros der TAZ, die Tageszeitung. Und Christoph Schwennecke, Politikchef bei T-Online, lange Jahre davor Chefredakteur und auch Verleger des Magazins Cicero. Frau Lehmann, was wir da gehört haben von der bisherigen Parteispitze, da fielen Begriffe wie Neustart, Geschicke der Partei in andere Hände legen, als Baustein für eine strategische Neuaufstellung, klingt, als seien da zwei Jahrzehnte lang im Amt gewesen und werden jetzt aufs alte Teil geschoben. Das hatte ich bis heute Vormittag anders in Erinnerung. Die Optik passt ja auch gar nicht. Was ist da wirklich passiert?
Naja, beide haben relativ kurzfristig, so wie man hört, also wir haben heute die Entscheidung gefällt, hieß es, die Entscheidung getroffen, es geht nicht mehr. Sie hätten nicht zurücktreten müssen, sie haben es aber getan. Jetzt gibt es aber eine allgemeine Erleichterung darüber, dass es so gekommen ist, weil Neustart, das Wort fiel ja auch, also man hofft, dass das jetzt mal so ein Momentum gibt, so ein Rums, so ähnlich wie beim Fußball. Wenn der Verein ständig verliert, dann wechselt man den Trainer aus und dann geht's weiter.
Gut, hat man sich auch noch ein bisschen Zeit gelassen. Das geht in der Bundesliga meistens noch etwas schneller. Frau Bobrowski, ist denn der ökosoziale Faktor in der deutschen Politik, den die Bündnisgrünen ja verkörpern, ist der erheblich geschwächt?
Na, ich würde schon sagen, wie Frau Lehmann gerade sagte, das ist jetzt schon auch der Blick nach vorne sehr stark. Also auch Habeck, der ja alte und neue starke Mann in der Partei, der ja Kanzlerkandidat werden möchte und wohl auch werden wird, hat ja gesagt, ein kraftvoller Neuanfang steht jetzt bevor, also eine Neuaufstellung, um nach vorne zu gehen. Allerdings wissen wir auch von vielen Jahren SPD-Beobachtung, dass alleine das Auswechseln des Personals an der Spitze noch nicht viel bringt, manchmal eher schadet. Also geht es auch um die Frage, wo stellen sich die Grünen inhaltlich programmatisch auf und bricht jetzt ein neuer Flügelkampf aus in der Partei? Das sind alles offene Fragen. Also die Grünen gehen ins Offene und das muss ja nichts Schlechtes sein.
Herr Probst, das Ampeldilemma hat niemand so poesiehaft beschrieben wie der jetzt abtretende Omid Nuripur. Der Feng Shui-Moment, der wird wohl nicht mehr kommen für die Ampel. Wie sehr sind denn die Bündnisgrünen durch die Ampel beschädigt?
Naja, die Regierungstätigkeit der Grünen hat den Grünen natürlich schon Stimmen gekostet, aber sicherlich nicht nur wegen des Softs in der Regierung. Also die Regierung macht sicherlich nach außen keinen geschlossenen, guten Eindruck. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die Grünen auch viele handwerkliche Fehler in dieser Regierung begangen haben. Denken wir an das Heizungsgesetz, denken wir an das Gesetz zur Kindergrundsicherung. Das waren ja alles Gesetze, die nicht gut vorbereitet waren, wo die sozialen Ausgleichsmechanismen nicht beschrieben worden sind. Also insofern müssen die Grünen sich das auch selbst zuschreiben, dass sie in der Regierungstätigkeit an Einfluss und an Zustimmung verloren haben.
Schwennecke, gibt die Partei denn auf die drängenden Zukunftsfragen zwar die richtigen Antworten, ignoriert aber gleichzeitig die Realität in der Gegenwart?
Ich glaube gar nicht, dass dieser Fehler so sehr in der Parteizentrale anzusiedeln ist. Ich sehe das deswegen auch als eine gewisse Ersatzhandlung an, die die beiden da vorgenommen haben. Denn Herr Probst hat es gerade schon ausgeführt, die Fehler, die handwerklichen Fehler und das ungestüme Handeln, Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung, ist in der Regierung vorgenommen worden und nicht in der Parteizentrale. Nun wissen wir alle um den Zustand dieser Ampel. Das heißt, Folgen auf Ministerposten hätten noch mal ganz andere Folgen als das. Also hat man sich dafür entschieden. Ein Satz vielleicht noch. Ich finde, es hat gleichwohl Respekt verdient. Rücktritt, also der ist so ein bisschen aus der Mode gekommen in den letzten Jahren. Loriot hätte vielleicht gesagt, früher war mehr Rücktritt. Und ich finde es schon achtbar, diesen Schritt zu machen. Selbst wenn es mir so scheint, als sei es ein Sandsackabwurf an anderer Stelle als an der die Fehler passiert sind, in der Hoffnung, dass der Ballon dadurch wieder etwas an Höhe gewinnt.
Also Sandsackabwurf, dafür gibt es ja auch noch einen anderen Begriff, Bauernopfer. Sind die denn ein Bauernopfer, die beiden?
Also ich würde sagen, ja und nein, also oder? Ja, weil das mal zwei Grünen-Vorsitzende waren, die relativ gut und lange zusammengearbeitet haben, die auch in die Partei hineingewirkt haben. Wenn wir uns erinnern an die Zeiten von Özdemir und Simone Peter, wo man zwei Parteivorsitzende hatte, die nicht miteinander sprachen, waren das zwei Pragmatiker, die jeweils in der Lage waren, ihren Flügel einzuhegen, mitzunehmen, in dieser ja durchaus für Grüne herausfordernden Regierungszeit. Andererseits mehrte sich jetzt in den vergangenen Monaten seit der Europawahl schon auch der die Unruhe in der Partei, gab dann schon auch, hörte man Lästereien über die Vorsitzenden, auch über die Geschäftsführerin, die politische, aber auch über die Vorsitzenden, die dann eben nicht so performen, die teilweise unglückliche Auftritte hatten, gerade im Osten, die nicht präsent waren, die das nicht gut koordiniert hatten. Also es gab Kritik, was in der Politik völlig normal ist. Wenn die Umfragen schlecht sind, ist Kritik normal. Ich finde auch, deswegen ist mit der Ersatzhandlung sicherlich nicht falsch, das waren keine schlechten Vorsitzenden.
Also keine falschen Leute zur falschen Zeit.
Nö, also ich bei Umid Nuripur war ja immer die Frage, wo versteht er denn eigentlich? Also vielleicht fehlt ihm so ein bisschen das Profil innerhalb der Grünen. Ricarda Lang galt eigentlich parteiübergreifend auch als politisches Talent. Sie ist ja auch noch sehr jung und ich denke mal, das wird jetzt nicht das der Abschied ihrer oder das aus ihrer politischen Laufbahn sein. Sie stand eigentlich für dieses soziale Profil der Grünen. Das kam aber überhaupt nicht zum Tragen. Also im Gegenteil, es wurde ja gesagt, die Grünen sind die Partei der Besserverdienenden. Die haben die Befindlichkeiten der einfachen Menschen aus den Augen verloren. Und die Grünen sind natürlich in einem Dauerdilemma. Einmal ist der gesellschaftliche Zeitgeist anders als vor 5 Jahren permanent gegen sie. Also die Leute haben einfach gar keine Lust auf Veränderungen. Die haben keine Lust auf Klimaschutz. Die haben keine Lust mehr auf Krise. Ja? Also man hat sich quasi schon fast an Überflutungen gewöhnt. Na gut, dann kommt das eben so. Also ja, man muss was gegen den Klimaschutz tun, aber doch bitte nicht jetzt und nicht in meinem Haus. Also das ist so, damit haben sie zu kämpfen. Und dann sind sie zerrieben zwischen einerseits dem Vorwurf, sie sind viel zu ideologiegetrieben und andererseits dem Vorwurf aus den eigenen Reihen, ja, ihr seid viel zu biegsam. Also wenn man sich anschaut, was die Grünen jetzt mitgemacht haben in der Regierung, ja, allein beim Thema Migration, Bezahlkarte, GEAS, also Asylzentren an den Grenzen, Grenzkontrollen und Abschiebung und noch eins drauf und noch eins drauf. Also wenn alle so biegsam wären wie die Grünen, dann prognostiziere ich mal, hätten wir schon längst ein Tempolimit und die Rente mit 63 wäre weg.
Ich würde nur gerne ergänzen, ich glaube, dass das mit dem zu ideologiegetrieben, diesem Vorwurf, dass es damit was auf sich hat. Wie übrigens erstaunlicherweise auch bei der FDP, von der ich das weniger erwartet hätte, aber die ist ebenso ideologiegetrieben. Denn du kannst in einer Regierung nicht Politik mit Aktivismus verwechseln. Und das ist in meinen Augen jedenfalls den Grünen passiert. Und es kommt was Zweites hinzu. Das Problem ist nämlich, glaube ich, viel größer als nur in Anführungszeichen 3 verlorene Ostwahlen und ein Absturz in den Meinungsumfragen. Das Problem ist, Sie haben das mit dem Zeitgeist schon angedeutet, textet. Ich würde es nur noch ein bisschen variieren. Ich würde sagen, mindestens ein Jahrzehnt haben die Grünen davon profitiert, die Hegemonie, also letztlich die Lufthoheit über den politischen Raum gehabt zu haben. Es war eigentlich schwer, ihnen zu widersprechen. Man war eigentlich automatisch auf der richtigen Seite und auch auf dem richtigen Trip, wenn man ihrer Meinung war. Es ging ja so weit, Entschuldigung, nur ein Satz noch dazu. Es ging so weit, dass eine CDU-Bundeskanzlerin lupenreine grüne Politik gemacht hat, ohne dass die Grünen überhaupt an der Regierung waren. Nämlich in Sachen Atom und Migration und so mal an 2 Themen festmachen. Und da hat sich der Wind komplett gedreht, dass die Jugend abhanden gekommen ist. Mhm. Bisher waren die jungen Leute quasi gechippt, Grün zu wählen. Und jetzt wählen sie AfD, jedenfalls viele von ihnen. Da ist was grundsätzlich anders geworden. Da droht die Gefahr, dass sie wirklich von den Wurzeln her, dass die Sonnenblume von den Wurzeln her zu dörren beginnt.
Ich komme gleich noch mal auf diesen Aspekt auch zurück, Herr Probst. Es heißt ja, Annalena Baerbock und Robert Habeck seien überrascht gewesen von diesem Rücktritt. Müssen wir diese Äußerung wörtlich nehmen?
Nein, das glaube ich nicht. Die werden sicherlich einbezogen worden sein. Vielleicht hat Habeck sogar gewollt, dass es einen Wechsel an der Spitze der Partei gibt. Das kann ich im Detail nicht sagen. Ich möchte aber noch mal zu dem Rücktritt selber etwas sagen. Also ich finde, der verdient sicherlich Respekt. Aber ich glaube nicht, dass weder Omid Noripur noch Ricarda Lang glauben, dass das ein Befreiungsschlag werden wird. Also Frau Bobrowski hat ja schon zu Recht darauf hingewiesen, dass Personen zwar einen Unterschied machen können. Wir haben das an Annalena Baerbock und Robert Habeck gesehen, als sie Vorsitzende wurden. Das hat einen Unterschied gemacht. Da kam ein neuer Sound in die Partei. Aber dass jetzt dieser Wechsel an der Spitze wirklich zu einer anderen Politik führen würde, das ist doch noch gar nicht ausgemacht. Das muss man erst mal abwarten. Und die Grünen stehen doch vor Strukturproblemen. Antje Vollmer hat früher mal gesagt, die Grünen sind der Seismograph gesellschaftlicher Entwicklung. Nun, wenn man das wörtlich nimmt, dann haben sie diese Tuchfühlung zur gesellschaftlichen Entwicklung offensichtlich verloren. Denn die Grünen gelten heute als Realitätsverweigerer, sie gelten als ideologisch verbohrt, sie gelten als die Partei, die Verbote ausspricht, die Menschen gängeln will und so weiter. Und da können die Grünen noch so viel, wie sie wollen, betonen, wie das Cem Özdemir jetzt gerade gemacht hat, dass sie den Grünen nicht vorschreiben wollen, wie sie zu essen haben und so weiter oder wie sie, welchen Lebenswandel sie zu pflegen haben. Es wird ihnen einfach nicht abgenommen. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass sich in der Tat in der Gesellschaft ein Wandel vollzogen hat. Und die Grünen sind doch die Partei, die eigentlich den Menschen das meiste abverlangt. Da hat Frau Lehmann ja vollkommen recht. Die Grünen sind die Partei der Transformation, der Modernisierung. Und das ist mit Zumutungen verbunden, mit Zumutungen, die man aber kommunizieren muss, die man auch sozusagen mit Bedacht vornehmen muss und so weiter. Zum Beispiel in Fragen der Migrationspolitik glaube ich, dass die Grünen viel zu lange versäumt haben, auf ihre eigenen grünen Bürgermeister zu hören. Die eigenen grünen Bürgermeister haben gesagt, wir haben Probleme mit der Unterbringung von Geflüchteten. Das wollte aber ein Teil der Partei nie wahrhaben. Andere wie Habeck und auch Nuripur haben dagegen anargumentiert, aber sie sind von Teilen der Partei immer wieder ausgebremst worden. Also ich glaube, gerade in diesen Fragen haben die Grünen doch mächtig an Terrain verloren. Natürlich ist Migrationspolitik ein Teil der DNA, identitätspolitisch hoch besetzt innerhalb der Partei. Aber Beheimatung ist nun mal für viele Menschen etwas Wichtiges. Grenzen auch der Migration. Und Grenzen heißt auch, die Grenzen müssen geschützt werden. Der Staat muss die Kontrolle über die Zuwanderung behalten. Und das hat er zum Teil verloren. Und da haben die Grünen auch zum Teil mit dran gewirkt.
Zumutungen können ja möglicherweise erfolgreich sein, wenn sie handwerklich sauber gestaltet sind und auch richtig und gut kommuniziert werden. Es fielen die Stichworte hier, ich zähle sie noch mal auf, die Kindergrundsicherung aus dem Hause Paus, also im Familienministerium, Finanzierung und Handling ein einziges Desaster, Heizungsgesetz haben wir schon angesprochen, auch die feministische Außenpolitik von Annalena Baerbock ist zumindest nicht richtig gut kommuniziert worden. Wenn diese Fehler, die ja nicht in der Parteispitze lagen, sondern bei den Ministern der Grünen in der Bundesregierung. Wenn das jetzt so weitergeht, wird ja auch ein neuer Bundesvorstand, eine neue Parteispitze da relativ machtlos sein und relativ schlecht aussehen? Oder was soll eine neue Parteispitze da jetzt eigentlich regeln und handeln und sozusagen wieder ausgleichen?
Die Fehler der Grünen, da fallen uns ja immer zwei Schlagworte ein, die wurden ja auch schon genannt, Heizungsgesetz und Kindergrundsicherung. Und wenn man dann mal weiter nachdenkt, dann fallen einem da eigentlich auch viele Sachen ein, die ganz gut gelaufen sind. Ja, also wo aber für die Grünen überhaupt kein Credit heraus
erweckt. Aber sie kommunizieren das nicht Erfolg, zum Beispiel die Gaskrise zu lösen im Winter 2022-2023 war eine Leistung von Robert Habeck. Genau. Aber darauf ist man eigentlich viel zu wenig stolz. Also jedenfalls hört man oft, dass, oder nicht so oft, oft, dass das sozusagen als positive Leistung in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Es gibt oft ein negatives Framing.
Ja, aber das kommt ja nicht nur von den Grünen. Das kommt in allererster Linie auch von allen anderen Parteien. Also für die AfD, da sind die Grünen sowieso die woken Feindbilder. Die CDU und die CSU machen da kräftig mit. Vor allen Dingen Herr Söder und so. Der sagt also nie mit den Grünen koalieren. Merz muss da notgedrungen mitspringen, obwohl ihm dadurch die Koalitionsoptionen ja so ein bisschen vermasselt werden. Und auch die SPD war ja lange Zeit der Meinung, man müsse verhindern, dass die Grünen die stärkste Kraft der linken Mitte wären und hat immer kräftig mit draufgehauen. Also eigentlich so viele Unterstützerinnen hatten die Grünen auch nicht. Es gab auch kaum jemand. Also ich meine, Ricarda Lang, das gehört auch mit dazu, ist im Netz die ganze Zeit ununterbrochen zum Angriffspunkt rechter Hetze geworden und auch frauenfeindlicher, misogyner Angriffe. Ich habe da eigentlich auch vermisst, dass sich andere Politikerinnen mal an ihre Seite gestellt haben und gesagt haben, so geht's aber nicht.
Wissen Sie, was für mich so ein Paradox ist, dass Herr Habeck einerseits als der große Erklärer immer gilt, übrigens auch dann im Unterschied zum etwas maulfaulen Bundeskanzler. Und er kann ja auch wirklich, ist rhetorisch wirklich also außerordentlich begabt. Und er trotzdem beim Heizungsgesetz, und ich glaube, dass das wesentlich schlimmer war als jetzt feministische Außenpolitik, was ist das eigentlich? Das fällt dagegen völlig ab. Dass ihm dann trotzdem so ein kommunikatives und natürlich auch operatives Handling-Desaster passiert ist, das kriege ich so richtig nicht überein, ehrlich gesagt. Und dann kam ja noch obendrauf, dass er dann irgendwann auch noch den Satz gesagt hat, naja, wir haben es mal probiert, ich persifliere nur wenig, wir haben es mal probiert und haben es offensichtlich überzogen. Wir haben gedacht, die Leute sind weiter, aber so weit sind sie noch nicht. Naja, tant pis, wie der Franzose sagt. Also das ist schon, sucht seinesgleichen. Und wenn Sie sagen, ja, die Energiekrise, als wir dringend Gas brauchten, was aus Russland nicht mehr kommen konnte, die war sehr gut gelöst von der ganzen Bundesregierung, auch von Habeck natürlich. Aber da hat Herr Drosten im Zuge der Corona-Krise den entscheidenden Satz gesagt, there is no glory in prevention. In dem Moment, wo du etwas abfederst und eine Katastrophe verhinderst, ist es aller Ehren wert, aber du kriegst keinen Blumenpott dafür.
Ich glaube auch, es greift zu kurz, die Fehler, die es zweifelsohne gibt, die die Grünen gemacht haben, als alleinen Erklärungsansatz für diesen ja wirklich deutlichen Rückgang in den Umfragen zu erklären. Also ich meine, wenn man jetzt mal schaut, die Grünen hatten 2021 Kanzlerkandidatur Annalena Baerbock also konstant 24-25%, irgendwann sogar mal 28. Jetzt sind sie das erste Mal wieder bei 9,5. Also wenn man jetzt diese Peak-Werte nimmt, dann ist es ein Drittel noch übrig geblieben. Das ist nicht nur zu erklären durch ein Heizungsgesetz und auch nicht durch mangelnde Kommunikation.
Gar nicht gab, ne? Genau, ja.
In der Zwischenzeit natürlich jetzt schon. Also ich meine nur, es gibt, das sind sicherlich so Tipping Points, wo dann bestimmte Strömungen sich verstärken und wo Narrative, die Grünen können es nicht oder die Grünen gängeln uns oder Habeck persönlich kommt in den Heizungskeller und baut die Heizung aus. Sowas verfängt dann leichter, wenn es Punkte gibt, an denen man das festmachen kann.
Aber warum ist das so?
Aber es gibt ja, was Herr Schwenke und auch von dem man schon sagt, es gibt natürlich eine Art von Zeitgeist. Also Katrin Göring-Eckardt sagte auch mal vor einigen Jahren schon, unsere Themen sind gerade nicht der heiße Scheiß. Das war mal so. Dann wurde es mit Fridays for Future, mit vielen anderen Bewegungen anders. Dann waren die grünen Themen plötzlich der heiße Scheiß, um mal mit KGE zu sprechen. Und jetzt hat sich das gesellschaftliche Klima verändert. Das liegt an der Migration, das liegt an der Inflation. Das liegt daran, dass die Leute jetzt sehr stark auf das gucken, was sie haben und behalten wollen. Das ist Veränderungsangst, die sich breit macht. Und das ist wahrscheinlich, das betrifft nie alle Menschen, aber das gibt ja eben sozusagen Strömungen insgesamt. Und das wird vielleicht auch wieder anders sein. Die Grünen und vor allem Robert Habeck hoffen, dass das bis zur nächsten Bundestagswahl anders wird. Deswegen macht er jetzt diese Optimismuskampagne, dieses Anknüpfen an 2018 mit Baerbock zusammen. Ein guter Spirit, gute Laune. Ob das am Ende funktioniert, werden wir sehen. Aber ich glaube, dieser Personalwechsel ist nur dadurch zu erklären, dass man sagt, die Grünen müssen jetzt raus aus diesem negativen Narrativ und selber aus eigener Kraft nach vorne gehen, weil sie merken, ansonsten wird das einfach nicht mehr funktionieren in 12 Monaten.
Aber ist das so neu, dass Angriffe auf die Grünen offenbar doch in der Öffentlichkeit sehr wirksam sind? Das Neueste ist ja, Sarah Wagenknecht hat die Partei als die gefährlichste Partei im Bundestag bezeichnet. Für Söder sind sie die Hauptgegner. Aber es gab ja auch schon vor dieser Zeit, auch vor der Regierungsbeteiligung, Stichwort keine Urlaubsflüge mehr, Veggie Day und so weiter, ja immer wieder Anlässe, die Grünen ja selbst geliefert haben, die dann auch offenbar bei vielen Menschen verfangen. Und jetzt verfangen sie ja offensichtlich, siehe die Wahlergebnisse, besonders gut. Woran liegt das, dass das gerade diese Angriffe auf diese Partei so wirksam sind für den politischen Gegner?
Ich glaube, dass das, was Sie jetzt aufgezählt haben, vergleichsweise Petitessen sind. Dass aber tatsächlich, und ich habe es vorhin schon gesagt, Herr Probst hat es auch gesagt, in der Migrationsfrage beispielsweise die Grünen die treibende Kraft der Politik waren, die dann gemacht wurde. Selbst wenn jemand anders Bundeskanzlerin war zu der Zeit.
Und aber die waren gar nicht in der Regierung.
Ja, eben. Ich habe es doch vorhin schon gesagt, Frau Lehmann. Das ist ja das Erstaunliche, dass trotzdem diese sozusagen die Hoheit über die Richtung bei Ihnen lag, bei den Grünen lag.
Das ist ja Angela Merkel aber mächtig, aber gut.
Ja, ich meine, selbst dieser wirklich scheußliche Begriff der AfD und anderer von wegen linksgrün versifft, ist ja in Wahrheit ein Kompliment. Ist ein Kompliment dafür, tatsächlich etwas bestimmt zu haben, maßgeblich die Agenda gesetzt zu haben. Und jetzt, entschuldigen Sie, nur einen Satz noch, ist halt bei diesem Thema, Frau Göring-Eckardt hat vor knapp 10 Jahren gesagt, sie freut sich auf dieses Land, das da kommen wird. Und viele Menschen freuen sich nicht mehr so sehr auf das Land, das da gekommen ist. Und die Jungen erst recht nicht, die den Eindruck haben, sie müssen uns Babyboomer ausbezahlen in Form von Rente und diese Lasten auch noch mittragen. Und da wird natürlich schon, für meine Begriffe zu Recht, eine Verantwortung bei den Grünen gesucht und gefunden.
Ich möchte da widersprechen, weil das ist bestätigt ja genau das Narrativ. Migration ist unser wichtigstes Thema.
Ganz kurz, Herr Probst.
Ich wollte noch mal was sagen zu diesem Grünen-Bashing. Also das Grünen-Bashing hat es schon immer gegeben, aber es trifft jetzt offensichtlich auf fruchtbaren Boden. Und daran beteiligen sich in der Tat sehr viele. Darauf hat Frau Lehmann zu Recht hingewiesen, von BSW über CDU, CSU bis hin zu Teilen der FDP, die selbst in der Regierung dieses Grünen-Bashing betreibt. Und natürlich verfängt das auch zum Teil in der Gesellschaft. Aber warum verfängt es zu dem jetzigen Zeitpunkt? Wenn wir uns nochmal zurückerinnern an 2019, da waren die Grünen bei einer nationalen Wahl, nämlich der Europawahl, zweitstärkste Partei. Sie haben 1 Million Wähler von der Union, 1 Million Wähler fast von der SPD, von der FDP, von den Linken gewonnen. Und sie waren stärkste Partei in allen Universitätsstädten. Wo ist dieses Ergebnis heute geblieben? Der Rücktritt jetzt von Omnid Noripur und Ricarda Lang und den anderen aus dem Vorstand ist doch nicht nur eine Folge der Wahlniederlagen in Ostdeutschland. Hessen ist verloren gegangen, Regierungsbeteiligung ist verloren gegangen, Bayern war ein schlechtes Wahlergebnis, Europawahl war ein schlechtes Ergebnis. Das heißt, der Kurs der Mitte, den die Grünen 2019 noch verfolgt haben, natürlich auch beflügelt von Fridays for Future mit einer neuen Führung und so weiter, das ist alles verflogen. Und dieser gesellschaftliche Wandel, der sich seitdem vollzogen hat, den haben die Grünen in der Tat offensichtlich nicht mitbekommen. Und sie haben nicht adäquat darauf reagiert. In der Migrationspolitik haben sie nicht darauf reagiert. Und wenn Sie sagen, ja, das soziale Profil der Grünen, nun, die Grünen sind nicht die Partei der armen Leute, das haben sie auch nie behauptet, das werden sie auch wahrscheinlich nie sein. Sie sind eine Mittelschichtenpartei und man darf auch nicht vergessen, früher hatten die Grünen vielleicht eine Stammwählerschaft zwischen 5 und 8 oder 10%. Jetzt haben sie immerhin eine Stammwählerschaft zwischen 10 und 15%. Das heißt, für die Grünen ist auch noch nichts verloren. Sie haben immer schon Krisen erlebt, 1990, als sie aus dem Bundestag geflogen sind. Bisher haben sie oder waren sie in der Lage, die notwendigen Schlussfolgerungen aus solchen Niederlagen zu ziehen und sich auch wieder neu aufzustellen, neuen Wind sozusagen mit in die Politik zu bringen. Und man muss abwarten, ob das jetzt gelingt. Aber es wird nicht gelingen alleine durch den Austausch der Führung, sondern es muss auch eine andere Politik und eine andere realitätsbezogene Politik erfolgen. Sonst wird das nicht gelingen.
Frau Lehmann, der Sturzflug, den die Grünen jetzt erlebt haben, wir haben die Zahlen gehört, gedrittelt gegenüber 2021. Ist das wirklich nur auf Migration und auf das Abwürgen des Verbrennermotors zurückzuführen?
Nee, also Migration... ja, das ist für viele Leute zurzeit das wichtigste Thema, aber es ist nie das wichtigste Thema für die Grünen gewesen. Also die Grünen waren natürlich immer klar, dass sie natürlich für eine weltoffene Gesellschaft stehen, aber ihre Kernkompetenz liegt bei Klima und Umwelt. Aber
sie wollen den Bundeskanzler stellen. Also wenn man jetzt sozusagen neben der Mehrheit steht, ist das ein bisschen schwierig,
diesen Anspruch zu erheben. Und der Vorwurf, die hätten nicht auf das sich veränderte gesellschaftliche Klima bei diesem Thema reagiert, ist schlicht absurd. Weil sie haben ja jede Verschärfung klaglos mitgetragen. Also wer hat denn jetzt die großen Aufstände von den Grünen gehört? Nein, auf keinen Fall Grenzkontrollen, nein, Abschiebung
natürlich
nach Syrien.
Gab's die, aber, ja, natürlich gab es die.
Und
aus den eigenen Reihen heraus. Da war ein Riesenzoff darum.
Ja, aber es hat doch nicht dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, aus diesem Grunde wenden wir uns von den Grünen ab. Die Grünen haben doch alles mitgetragen. Und es gab eher Kritik, dass sie zu opportunistisch, zu biegsam wären. Man wüsste gar nicht mehr, wofür
sie stehen. Das der größere Grund ist, dass sie jetzt da stehen, wo sie stehen?
Ich glaube einfach, es ist schlicht falsch zu sagen, das wichtigste Thema, was wir haben, ist die Migration. Das wichtigste Thema ist die Migration. Und weil die Grünen da nicht adäquat reagiert haben, stehen sie jetzt verdientermaßen da, wo sie stehen. Es ist doch eher so, das, was Frau Bobrowski beschrieben hat, es gibt mannigfaltige Krisen in der Gesellschaft und eine kommt auf die anderen. Und die Krise, die die Grünen nach oben getragen hat, nämlich die Klimakrise, rangiert plötzlich unter ferner Liefen. Es ist nicht mehr das entscheidende Thema. Und das ist aber das Thema, wo den Grünen am meisten Kompetenz zugetraut wird. Und sie haben ja, natürlich, ich sehe die Grünen auch überhaupt nicht am Boden, sondern ich sehe da total viele Chancen. Aber die größte Möglichkeit und die größte Chance ist, dass sie das machen, was sie eigentlich versprochen haben und was man ihnen aber nicht glaubt. Nämlich, dass wir eine sozial-ökologische Transformation hinkriegen, die quasi zum Selbstläufer wird und die sich auch irgendwie von selbst bezahlt. Stichwort grünes Wachstum. Das ist bis jetzt überhaupt nicht eingetreten. Und in dem Moment, wo wir einen Wirtschafts- und Klimaminister haben und eine schwächelnde Wirtschaft und Klima irgendwie egal ist, ist dieser Minister natürlich auch angezählt. Also es gibt eigentlich nur eine Chance. Die Wirtschaft muss erstmal wieder anspringen und den Leuten muss wieder ins Bewusstsein kommen, Klima ist ein wichtiges Thema und das wird uns über die nächsten Jahrzehnte erhalten bleiben und wir müssen das in den Griff bekommen.
Herr Probst, noch kurz dazu.
Ja, natürlich müssen wir das Klimathema im Griff bekommen oder die Klimapolitik. Und da werden die Grünen sicherlich auch weiter dran arbeiten. Aber es ist doch so, dass warum haben die Grünen es nicht geschafft, das Thema auf der Tagesordnung zu halten? Das hatte natürlich viel mit dem Heizungsgesetz zu tun. Da haben sie an Terrain verloren, weil die Leute den Eindruck hatten, naja, Klimapolitik mit dem Holzhammer irgendwie, so geht's auch nicht. Also, Sie haben vollkommen recht. Natürlich wird das Klimathema uns weiter beschäftigen. Ich meine, wir sehen alle, was passiert, die Klimafolgen. Ich hörte heute ein Interview mit Herrn Plöger von der ARD, Meteorologe, der sagte, naja, jeder Pfennig oder jeder Cent, jeder Euro, den wir heute nicht in den Klimaschutz investieren, den müssen unsere Enkel oder die zukünftigen Generationen doppelt und dreifach zurückzahlen. Das ist ja vollkommen richtig. Aber warum gelingt es den Grünen nicht, das so zu kommunizieren, dass der Zusammenhang zwischen Ökologie und Ökonomie deutlich wird? Da hätten Sie ja eine Chance gehabt, wenn es so wäre, wie Sie sagen, dass wir erstmal sozusagen diese Transformation brauchen, damit die Wirtschaft wieder anspringt. Dann wäre das war prima. Aber die Grünen haben es nicht geschafft, das so nach außen zu kommunizieren, dass sie damit auch Wähler und Wählerinnen überzeugen konnten.
Mutmaßlich auch keine politischen Mehrheiten im Land.
Naja, ich meine, ich glaube, die Grünen, und das kann man am Beispiel Klima, das kann man aber auch am Beispiel Migration deutlich machen, sind eben versuchen einen Spagat. Also es gibt die Grünen, die sagen, das ist Habeck, Ökologie und Ökonomie zusammendenken. Auch Cem Özdemir hat das schon vor vielen Jahren schon getan. Grünes Wachstum, aber Wachstum insgesamt, den Markt. Ja, überhaupt. So. Es gibt aber auch Grüne, für die ist allein das Wort Marktwirtschaft schon eine Provokation. Es gibt immer noch auch unter Grünen Gruppen, die antikapitalistische Tendenzen haben. Und das ist eben das Problem, also es ist ja an sich kein Problem, dass eine große Partei, das sind jetzt 125.000 Mitglieder, das alles irgendwo umfasst. Ja, aber es ist natürlich immer, da kommen dann immer Fragen auf und man denkt, wie ernst meinen die das denn jetzt wirklich? Die Grünen haben halt in der Wirtschaftspolitik nach wie vor sehr geringe Kompetenzwerte, obwohl sie in Ländern und jetzt auch im Bund einen Wirtschaftsminister stellen. Bei Migration ist es ähnlich. Ja? Die Grünen machen auf Bundesebene in der Regierung einen ziemlich pragmatischen Kurs, würde ich auch so sagen, tragen das im Wesentlichen mit. Es gibt auch mal wieder Gemecker, aber auch die Fraktion, auch die ganzen Seenotretter und so weiter, die in der Fraktion sitzen, stimmen am Ende mit. Ja? Also das ist ein bisschen Arbeit für die Fraktionsführung, aber am Ende läuft es mehr oder weniger den Weg, den Robert Habeck gehen will. Und trotzdem ist natürlich das eine Partei. Deswegen würde ich das ein bisschen anders sehen, dass das Migrationsthema für die Grünen kein Kernthema ist. Natürlich eine Partei, die der Humanität verpflichtet ist, die sehr stark internationales Menschenrechte und so weiter schon sehr wichtig ist. Das heißt, sagen wir mal in Anführungszeichen, bürgerliche Wähler sagen, naja, kann ich denn wirklich darauf vertrauen, dass die Grünen bei dem pragmatischen Kurs bleiben? Und für die, sagen wir mal, linken Idealisten ist dieser pragmatische Kurs eine Provokation. Das bedeutet, dieser Spagat, der an sich, wahrscheinlich geht es nicht anders, führt zu einem Glaubwürdigkeitsproblem und führt dazu, dass beide Seiten, die tendenziell grün wählen könnten, verschreckt werden könnten.
Darf ich ganz kurz vielleicht bei dem Thema Transformation noch bleiben? Also grüner
Transformation. Also das wird ja oft als Allheilmittel hingestellt. Wenn wir das machen, dann gibt es Wirtschaftswachstum und dann schwimmen alle im Wohlstand. Erinnert, ist so ein bisschen, wirkt das manchmal wie Voodoo-Ökonomie, erinnert so an dieses FDP-Framing. Steuern senken, dann wird viel investiert, dann gibt es keine Arbeitslosen mehr, alle werden eingestellt und dann schwimmen wir im Wohlstand. Sind das zwei sozusagen, ich hätte jetzt was gesagt, ideologische Versatzstücke aus den jeweiligen Parteiprogrammen, mit denen man zwar vielleicht innerhalb der eigenen Anhängerschaft sich gegenseitig motivieren kann, aber die doch eben von vielen nicht überzeugend geglaubt werden.
Jetzt schauen Sie ausgerechnet mich bei dieser Frage so an. Ich bin gar kein Wirtschaftsjournalist im engeren Sinne, aber ich würde
ja, auch nicht.
Deswegen seid ihr ja gut dran, dass
ihr naja, nicht also, auf euch schaut. Glaube ich, weniger eine ökonomische als eine politische Frage.
Ja, es ist natürlich schon die Frage, glaubt man oder hält man es für möglich, diese Vermählung von Ökologie und Ökonomie hinzukriegen? Und da schadet ein bisschen Sachverstand nichts, würde ich sagen. Aber ich versuche es trotzdem mal. Ich glaube, ja, das geht. Grüner Wasserstoff und anderes. Es muss auch gehen, aber es ist ein sehr langer Weg und es ist ein sehr dickes Brett. Und du hast nicht so schnell Erfolge, wie du sie haben müsstest, um nachzuweisen, dass diese, wie haben Sie gesagt, Voodoo-Ökonomie oder diese die scheinbare Quadratur des Kreises funktioniert.
Es gab ja Zeiten, wo die Grünen auch mal über Verzicht geredet haben. Also wo sie in Frage gestellt haben, dass wir in diesem Ausmaß weiter konsumieren können, wie wir das gerade tun. Weil es eben, also der Ressourcenverbrauch exorbitant ist und weil Ressourcen nun mal endlich sind auf dieser Erde. Das hat ihnen aber nicht genützt. Die Leute haben gesagt, also die Grünen, diese Verbots- und Verzichtpartei, die wollen wir nicht. Also haben sie diese Erzählung erschaffen, grünes Wachstum. Und das geht alles ohne Verzicht. Und müssen jetzt irgendwie sehen, naja, so ganz so ist es nicht. Natürlich mutet man den Menschen viel zu. Stichwort Heizungsgesetz. Ne? Also es ist eben nicht so einfach, dass man sagt, naja, müsst ihr einfach bloß sozusagen euch eine Wärmepumpe kaufen und dann spart ihr so viel Betriebskosten, dass sich das von selbst rechnet. Sondern die Leute können dann eben rechnen, merken, ups, das ist ja ganz schön teuer. Und im Prinzip müssen sie sich ein Stück weit ehrlicher machen. Sie müssen sagen, okay, wir machen eine Politik, die mutet den Menschen viel zu und wir müssen sehen, wie wir das abfedern. Und genau das ist ja mal das Stichwort, hat beim Heizungsgesetz gefehlt, wie federn wir das eigentlich ab? Und dann ist man wieder bei einer anderen Debatte, die den Grünen auch geschadet hat, und zwar, wir bräuchten eigentlich auch mehr Einnahmen. Wir müssen Teile der Gesellschaft stärker belasten. Und auch das ist den Grünen, sie haben ja mal einen Wahlkampf gefühlt, höhere Steuern, ist den Grünen auf die Füße gefallen. Also eigentlich müssen sie zwei Sachen, die sie im Prinzip schon wieder aus dem Besteckkasten genommen haben, strategisch hat sich nicht bewährt, müssen sie eigentlich wieder reinnehmen und sagen, wir machen ein Stück weit ehrlichere Politik.
Ich würde ganz gerne jetzt noch mal auf die Frage Parteispitze zurückkommen, neue Parteispitze. Herr Probst, was muss denn jetzt die neue Parteispitze anfassen? Wir sind ziemlich genau 12 Monate vor der nächsten Bundestagswahl. Die Parteien führen ja den Wahlkampf, sie organisieren ihn. Da war ja auch schon eine Wahlkampfmanagerin genannt, sozusagen die rechte Hand von Robert Habeck, Franziska Brandner, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Wie sehr muss sich die Parteispitze, die neue, jetzt professionalisieren, um auch wirklich einen erfolgreichen Wahlkampf führen zu können? Denn ich gehe mal davon aus, dass das ja die Hauptaufgabe jetzt in der nächsten Zeit ist.
Ja, ich meine, professionell sind die Grünen ja schon. Die sind ja nicht mehr die New Kids on the Block. Die gibt es jetzt seit über 40 Jahren im Bundestag. Und als Partei, das heißt, die haben sich ja längst professionalisiert und jede neue Spitze muss auch an den Strukturen anknüpfen, die es bereits gibt. Aber was muss sie leisten? Sie muss erstmal sozusagen die Verbindung zwischen Fraktionen, Regierung und Partei stärken. Das ist wichtig, dass man einheitlich auftritt. Meines Erachtens wäre es auch wichtig, dass man innerhalb der Regierung die Rolle eines Mittlers zwischen SPD und FDP stärker betont. Die Grünen sind ja eigentlich eine Partei, die nach beiden Seiten hin durchaus vermittlungsfähig ist. Das heißt, diese Rolle müsste man vielleicht stärker ausfüllen oder stärker wahrnehmen. Und sie müssten sicherlich sozusagen in zentralen Fragen, Migration, aber auch Ökologie, Ökonomie, auch in der Frage, wie geht es weiter mit der Kriminalitätsbekämpfung und so weiter, da müssen sie deutlich machen, dass sie sich dem realen Problem in dieser Gesellschaft stellen. Das haben Teile der Partei, nicht alle, aber Teile der Partei leider in der Vergangenheit nicht immer in der Art und Weise getan, wie das notwendig ist. Und ich glaube, die Menschen haben ein Gespür dafür, ob die Grünen in der Lage sind, sich diesen Fragen gegenüber offen zu verhalten oder nicht. Und gleichzeitig, glaube ich, kommt es darauf an, dass man deutlich macht, wir sind zwar eine Partei der Transformation, wir wollen den Menschen auch etwas zumuten, aber es muss sozusagen behutsam sein, es muss so sein, dass die Menschen nicht das Gefühl verlieren, sie werden alleine gelassen. Das, was ich unter dem Begriff der Beheimatung vorhin schon mal erwähnt habe, ein Begriff, den Herr Gauck zu Recht ins Gespräch gebracht hat. Die Menschen dürfen nicht das Gefühl haben, sie sind Fremde in ihrem eigenen Land oder sie verlieren den Anschluss. Diese Art von Gefühl, wir sind auch Teil dieses Landes, wir müssen das gestalten und so weiter. Man muss den Menschen natürlich immer auch etwas abfordern. Also wer nur meckert und so weiter und sich beschwert, hat auch kein Recht, dann zu sagen, wir wählen nicht die Grünen aus diesem Grund. Aber es ist sehr wichtig, dass die Grünen, wie gesagt, lernen, in diesen Fragen kommunikationsfähiger zu werden, sich den Realitäten mehr zu stellen, als sie das bisher getan haben.
Frau Bobrowski, wenn Sie Headhunterin wären, wie müsste jetzt das personelle Profil an der Spitze der Bündnisgrünen in Zukunft aussehen?
Also wenn die Grünen das ernst meinen mit Angreifen um auf Platz 1, ja, also wenn sie da noch mal mitspielen wollen, und davon sind sie ja derzeit wirklich meilenweit entfernt, dann müssen sie alles strategisch aufrichten, auf Robert Habeck, den nach vorne zu stellen und alles ihm unterordnen, ihm eine gewisse Beinfreiheit geben. Also da muss aufhören, was in der Vergangenheit ja immer wieder war, dass die Fraktion dazwischen grätscht, dass andere die Parteispitze dazwischen grätscht und irgendwie Dinge, die er verabredet hat, wieder aufschnürt. Das ist natürlich was, was Grünen nicht so gut gefällt. Ja, die haben immer, die fremdeln immer mit einem Mann erst recht, aber überhaupt einer starken Person an der Spitze, der sich so ein paar Freiheiten nimmt und nicht immer denkt, ist das jetzt eigentlich von der grünen Programmatik gedeckt, sondern der in der grüne Fremden übrigens auch mit Menschen, die in der Breite der Gesellschaft gut ankommen, dann denken die immer, oh, wittern sie schnell Verrat und so weiter. Aber am Ende ist das das, was in der Vergangenheit erfolgreich war. Also siehe Winfried Kretschmann zum Beispiel. Das heißt, sie müssten, wenn sie erfolgreich sein wollen, das tun. Das wäre schmerzhaft. Das heißt, einer der Parteivorsitzenden, eine, wäre möglicherweise Franziska Brandner, die ja schon Wahlkampfmanagerin werden will, das wissen wir, die wohl, so hören wir das auch, gesagt hat, ich möchte aber nicht Wahlkampfmanagerin sein mit zwei Parteivorsitzenden, die mir dann sagen sollen, was ich mache, was ich tun und lassen soll. Und dann braucht man daneben noch jemanden, der in den linken Flügel hineinwirkt, der die bei der Stange hält. Da kursieren jetzt auch Namen, Felix Banatschak, Andreas Audretsch. Ich habe keine Glaskugel, ich weiß es nicht, auf wen es dann hinausläuft. Das wissen die Grünen, glaube ich, selber noch nicht. Aber das ist natürlich wichtig, dieses Gleichgewicht, so ist es eben mit der Flügelarithmetik nach wie vor bei den Grünen, das zu halten. Aber wie gesagt, also wenn man es ernst meint, dann geht es meines Erachtens nur so.
Also ich glaube, der Drops, tatsächlich Kurs aufs Kanzleramt nehmen zu können, der ist gelutscht. Das
du hast
wird
ihn jetzt Headhunter beworben.
Na, wahrscheinlich. Jetzt auch nicht mit dem, was ich gerade gesagt habe.
Ich wollte eigentlich eine Frage stellen dazu. So. Dann stelle ich sie jetzt nachträglich. Ja. Ab wie viel Prozent in den Umfragen würde eine Kanzlerkandidat Robert Habeck nicht als besonders verwegen in der Öffentlichkeit gelten?
In den Umfragen jetzt? Oder?
Ja gut, vorher gibt's ja, es gibt ja keine Wahlergebnisse. Es gibt ja noch Umfragen vor der Bundestagswahl.
Ich kann Ihnen das jetzt nicht möchte das eigentlich auch nicht mit so einer Zahl da irgendwie, so eine Zahl da dran pinnen an ihn. Aber 12 Monate vor der Wahl in dieser Situation, wir haben vorher über Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin gesprochen, da war man seinerzeit übrigens schon, wie soll ich sagen, in der Minderheit, wenn man in Zweifel zog, dass sie Kanzlerin würde. Das war schon eine aparte Meinung, die man damals da geäußert hat. Insofern widerspreche ich mir ein kleines bisschen an der Stelle. Es kann alles ganz schnell gehen, das stimmt. Aber ich halte es trotzdem für nicht mehr machbar, da wirklich noch in diesem Rennen mitzuspielen. Eines möchte ich möchte es ganz gerne ins Verhältnis setzen, trotzdem, was wir gerade alles über die Grünen gesprochen haben. Es ist auch klar, dass wir heute über sie sprechen, weil dieser Rücktritt stattgefunden hat. Und wir haben viel über die Gründe gesprochen, die oft auch bei Ihnen selber lagen. Sie liegen aber auch schlicht und ergreifend in dieser Ampel. Und in Wahrheit geht es der FDP zum Beispiel auch gar nicht besser und der SPD auch nicht richtig gut.
Da geht keiner diesen Schritt.
Und da geht keiner diesen Schritt, genau. Deswegen habe ich ja Anfang auch von dem Respekt gesprochen. Aber in Wahrheit spielt das für meine Begriffe eine ganz, ganz große Rolle, dass man sich gemeinsam, Ich sehe auch die Mittlerrolle nicht so richtig, Herr Probst, auch nicht in der, sozusagen nicht in der, in ihrer Veranlagung, dass man sich was vorgemacht hat, als man glaubte, Mensch, jetzt haben wir uns doch alle mal so richtig schön kennengelernt und wir können doch viel besser miteinander, als wir vorher so gedacht haben. Nein, Gelb und Grün kann nicht miteinander. Das haben diese 3 Jahre für meine Begriffe erwiesen.
Ja, also was die Voraussagen für die nächste Bundestagswahl angeht, da halte ich mich mal ganz, ganz bescheiden im Hintergrund, weil ich erinnere mich noch ein Jahr vor der Bundestagswahl, 2020, also im Sommer 2020, da wollte ja ein gewisser Olaf Scholz Kanzlerkandidat werden und wurde es dann auch und alle haben total gelacht, weil sie sagten, der hat doch niemals eine Chance in diesem Zweikampf zwischen Schwarz und Grün. Alle haben schon ihre Redaktion darauf eingestellt, wir machen jetzt Schwarz-Grün und dann wurde es eben die Ampel. Also ich denke auch, da kann noch sehr viel passieren.
Weil sich Geschichte nicht unbedingt wiederholen muss.
Nee, muss ich nicht. Und es ist ja auch nicht Olaf Scholz, der jetzt für die Grünen als Kanzlerkandidat antritt, sondern mutmaßlich Robert Habeck.
Und Robert Habeck,
also seine Ausgangsposition ist von den Beliebtheitswerten erstmal besser als die seinerzeit von Olaf Scholz. Also ich meine, er ist der zweitbeliebteste Ampelpolitiker. Also deutlich vor Olaf Scholz, deutlich vor Christian Lindner. Boris Pistorius ist noch beliebter und dann kommen noch... Sarah Wagenknecht, nein, gut, die gehört nicht zur Ampel, aber vielleicht will sie das. Und Friedrich Merz dazwischen. Also von der personellen Aufstellung sind sie ganz gut. Vom Thema auch, also ich würde sagen, das bleibt ein Thema. Die Partei ist geschlossen. Also auch das. Also Nuripur und Lang hinterlassen ja jetzt keinen Scherbenhaufen. Diese Analyse, die teile ich, dass man sich jetzt wahrscheinlich hinter Robert Habeck versammeln wird, wobei die Grünen dabei auch einen Teil ihrer Einzigartigkeit einbüßen. Es war ja immer eine sehr pluralistisch ausgelegte Partei. Sie hatten eigentlich das, was man so vermisst in der Gesellschaft, diese Kommunikation in die Gesellschaft, das konnten sie in ihrer eigenen Partei sehr gut. Also jeden sozusagen irgendwie als mit einzubeziehen, also so eine Vielstimmigkeit auch zuzulassen. Und ein Stück weit geraten sie jetzt in die Gefahr, so eine ganz normale Partei zu werden, die sich eben hinter dem starken Mann, in dem Fall an der Spitze, versammelt.
Ich würde gerne Herrn Probst noch mal...
Fünffach- und Dreifachspitzen, also...
Lothar Probst, bitte.
Danke, dass Sie mir noch mal das Wort geben. Also, ich würde auch Herrn Schwennecke widersprechen. Ich glaube nicht, dass der Drops gelutscht ist. Gucken wir uns mal an die Entwicklung im Parteiensystem. Ich glaube, wir bewegen uns ja auf die Niederlandisierung des Parteiensystems zu. In den Niederlanden braucht man heute ungefähr 4 Parteien, um eine regierungsfähige Mehrheit zu bekommen. Das findet gegenwärtig statt durch die Duldung der Partei von der Freiheit von Herrn Wilders und so weiter. Die anderen 3 Parteien sind darauf angewiesen. Also, ich glaube, dass wir nächstes Jahr eine Situation bekommen können, muss nicht so kommen, wo ungefähr 4 bis 5 Parteien die Möglichkeit haben, zwischen 10 und 25, vielleicht auch 30% zu bekommen, wenn es für die Union so weitergeht. Das wissen wir auch noch nicht. Das heißt, Sarah Wagenknecht-Partei, die Grünen, die AfD, die SPD und die CDU, CSU haben die Chance, irgendwo in diesem Bereich, in dieser Marge sich zu bewegen. Wie dann die Regierungsbildung nachher aussehen wird, wissen wir nicht. Ob die Grünen es schaffen, sich aus dem Tief herauszuarbeiten, indem sie Habeck nach vorne stellen, was ich auch für notwendig halte, würde ich Frau Bobrowski total zustimmen. Es ist notwendig, jetzt in dieser Situation Habeck sozusagen die Möglichkeit zu geben, die Politik der Partei stärker zu bestimmen und seine Fähigkeiten, die er eingebracht hat, auch zu nutzen, auch wenn ihm dieses Heizungsgesetz leider wie ein Mühlstein um den Hals hängt. Das ist leider so. Trotzdem glaube ich, dass es notwendig ist, dass er sozusagen die Führung übernimmt. Erinnern wir uns an 2002, da hat die Partei schon mal so eine Situation gehabt. Sie hat Joschka Fischer an der Spitze der Partei, die Führung an der Spitze der Partei überlassen, obwohl er nie Parteivorsitzender war. Und er hat für die Grünen etwas rausgerissen. Ich glaube auch, dass Habeck etwas für die Grünen rausreißen kann bei der nächsten Wahl.
Herr Probst, Sie müssen leider an der Stelle, wir sind nämlich jetzt gleich durch mit unserer Sendung. Es war jetzt, glaube ich, auch eine Menge Anregungen, nicht nur von Ihnen, sondern auch von den 3 Gästen im Studio für die grünen Strategen, wie sie in Zukunft vorgehen sollen. Dazu ist die Phoenix-Runde ja auch da, Service für Parteimitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu leisten. Ich bedanke mich bei Helene Bobrowski, bei Anna Lehmann. Zugeschaltet Professor Lothar Probst, bei Christoph Schwennecke ebenfalls. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde schauen wir auf die FDP und fragen die FDP und die Ampel, bleiben oder gehen. Aktuelles um 23 Uhr bei Phoenix der Tag mit Julia Grimm. Und die bringt uns dann auf den allerneuesten Stand zum Rücktritt der Doppelspitze bei den Bündnisgrünen. Bleiben Sie also bei uns.